Jetzt müssen wir versuchen, uns noch einmal auf unser Thema zu konzentrieren, auch die Gedanken noch einmal zusammenzunehmen. Wir haben zum Schluss uns gefragt, wie denn unser Herz Gott zugeneigt werden könne. Und das muss geschehen, weil die Anbetung die Antwort des Herzens ist auf das Wirken Gottes. Nicht die Form, sondern ein Gott ergebenes Herz, ein Gott ergebener Wille. Das ist das Entscheidende. Nun, wir hatten gesehen, wie Gott gewirkt hat am Roten Meer, wie Gott gewirkt hatte in den Tagen Elias, und beide Male wurde den Anwesenden deutlich bewusst, was immer wahr ist, dass wir als Geschöpfe und auch als Erlöste vollständig auf Gott angewiesen sind. Wir sind vollkommen abhängige Wesen. Wir haben gar nichts in der Hand. Wenn es 3,5 Jahre geregnet hat, was will der Mensch tun, dass es wieder regnet? Hat er irgendwelche Macht darüber, das zu beeinflussen? Gar nicht. Wenn der Mensch unter Gottes Zorn steht, was kann er dagegen tun, wenn er das nicht einmal empfindet, weil er so verhärtet ist in der Sünde und in solcher Finsternis ist, dass er keinen Gedanken mehr an Gott hat? Und so lehrt uns die Errettung die vollständige Abhängigkeit des Menschen von Gott, von seiner Macht, von seiner Weisheit, von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Güte. Und es ist ja auch so, dass die Errettung ist ganz ein Werk Gottes. Paulus sagt das im Epheserbrief, Kapitel 2, im Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das verstehen, denn das erst setzt uns ins rechte Verhältnis zu Gott. Er ist groß. Er vermag alles. Wir sind hilflos. Wir vermögen nichts. Georg Whitfield, er schrieb einmal in einem Brief im Frühjahr 1741, Georg Whitfield, dieser vom Herrn in außergewöhnlicher Weise gebrauchte Evangelist, durch den die ganze englischsprachige Welt im 18. Jahrhundert verändert wurde. Er schrieb einmal in einem Brief an eine befreundete Person: Gott ist euer Gott, erfüllt euch das nicht mit Verwunderung? Zerschmilzt darüber nicht euer Herz? Drängt euch das nicht zu rufen: Herr, warum gerade mich? Je häufiger wir so fragen, desto besser. Es ist ein Anblick, der mich außerordentlich rührt, eine Seele zu sehen, die vor Gott im Staub liegt, überwältigt vom Empfinden seiner erwählenden Liebe. Ja, es ist so, wie es der Herr sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und es ist auch so, wie Paulus im Römerbrief sagt, da ist niemand, der Gott suche. Es ist so, das steht in Römer 3, es ist so, wie in Römer 10 steht, ich bin gefunden worden von denen, die nicht nach mir gesucht haben. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir gefragt haben. Er hat uns gesucht. Er hat uns errettet. Und das zeigt uns, wie wir alles Gott verdanken, und das bewegt uns, diesen großen Gott der Gnade, den Gott aller Gnade, anzubeten. Der etwas ältere Zeitgenosse von Georg Whitfield, Jonathan Edwards, erhielt am 18. Juli 1731 in Boston, in Neuengland, eine Predigt unter dem Titel God Glorified in Man's Dependence. Gott durch die Abhängigkeit des Menschen verherrlicht. Ich habe vor einiger Zeit diese ganze Predigt noch einmal gelesen, und dort steht unter anderem Folgendes, oder er sagte in dieser Predigt unter anderem Folgendes: Es besteht eine absolute und umfassende Abhängigkeit des Erlösten von Gott. Die Natur und der Plan unserer Erlösung sind nun solcher Art, dass die Erlösten in jeder Hinsicht unmittelbar und vollständig von Gott abhängig sind. Und wir hätten es eben gern anders. Der Sünder will selber die Sache in der Hand haben. Er will steuern. Er will über sich verfügen. Und auch in der Anbetung, auch im Gottesdienst. Und da denken wir an das, was die Mitte, das Herz des katholischen Gottesdienstes ausmacht. Das Herz, die Mitte des katholischen Gottesdienstes ist das Messopfer. Und beim Messopfer sind nun wirklich die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Denn was hält der Priester nach der Wandlung in der Hand? Er hält Gott in der Hand. Nach katholischem Dogma. Die Wandlung hat dieses Brot zum Leib des Herrn gemacht und er hält Gott in der Hand. Und das ist eigentlich der Grundirrtum. Ja, wir müssen sagen, das Gotteslästerliche an der ganzen katholischen Religion. Bei aller äußerlichen Frömmigkeit, aber das ist das Herz. Nun sind aber wir in Gottes Hand und Gott ist nie in unserer Hand, nie. Einmal war er in des Menschen Hand, als der Menschensohn und Gottessohn sich für eine Stunde ihnen überließ. Und das sagte er ihnen auch, als sie ihn abführten: Dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Dieses eine Mal gab er sich ihnen in ihre Hand. Aber wir müssen sagen, Gott ist sonst nie in unserer Hand. Wir sind ganz in seiner Hand. Und das müssen wir bedenken, wenn wir Gott nahen. Und das lehrt uns auch die rechte Gottesfurcht. Und weil eben im römisch-katholischen Kult der Mensch Gott in der Hand hat, das Haupt dieser Kirche ist ja auch ein Mensch. Grund dieser Kirche ist auch ein Mensch, Petrus. Mittler in dieser Kirche ist ein Mensch und verschiedene Menschen, Priester. Und weil dort der Mensch im Mittelpunkt steht, muss ja der römisch-katholische Kult, die römisch-katholische Anbetung, das ist ja unser Thema, Anbetung, sinnlich sein. Betörende Gerüche, schimmernde Gewänder, feierliche Stimmung, Dämmerlicht, all diese Dinge. Kerzen. Das gefällt dem Menschen. Hier kommen eben seine frommen Gefühle ganz auf die Rechnung. Hier kann er sich an allen heiligen Schauern ergötzen, die seinen Rücken auf und ab eilen. Es ist alles so schön und doch genau das Gegenteil von Anbetung. Nun, wir können uns Gott nicht gefügig machen, wahrlich nicht. Auch diese Idee ist ziemlich verbreitet, dass man meint, man könne wie durch Anbetung oder durch Lobpreis die Kraft Gottes bannen. Können wir nicht? Nie. Gott lässt sich von keinen Methoden und von keinem Menschen in die Hand nehmen und seine Kraft lässt sich nicht bannen von uns. Wahrlich nicht. Wir können uns dem Wirken Gottes aussetzen, ja, durch sein Wort, durch Gehorsam, aber wir können ihn, seinen Geist, sein Wirken nicht steuern. Denn Gott ist Gott. Es sagt einmal ein bekannter Anbetungsleiter, so nennen sich ja einige, der in einer Musikgruppe spielt, er sagte einmal: Ich habe bemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammen spiele, also nicht singe. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Das ist der gleiche Irrtum wie das römisch-katholische Messopfer. Der Mensch hat Gott in der Hand. Das ist nicht Anbetung. Und Anbetung kann auch nichts erzwingen, wirklich nicht. Nun, einige verweisen auf 2. Chroniker 20, Vers 22, um zu sagen, na doch, durch Anbetung wird die Kraft Gottes frei. 2. Chroniker 20, der Vers 22. Hier werden die Feinde Gottes besiegt, wie man sagt, durch Anbetung. 2. Chroniker 20, der Vers 22. Und zur Zeit, als sie begannen mit Jubel und Lobgesang, stellte der Herr einen Hinterhalt wider die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, welche wider Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Da sagt man, ja, durch Lobpreis wird der Teufel geschlagen. Nun, wir müssen natürlich die ganze Geschichte dort lesen. Und es war so gewesen, Feinde zogen auf am Horizont, und das führt dazu, dass der damalige König in Juda, Josaphat, das ganze Volk zusammenruft, und sie stehen versammelt vor dem Herrn, und Josaphat ruft zum Herrn in dieser Not. Und dann antwortet Gott durch einen Propheten und verheißt, dass er mit ihnen sein werde. Und genau das geschieht ja, wenn wir beten. Wir beten ja nicht ins Blaue hinaus. Wir berufen uns auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Wort, auf Gottes Zusagen, auf Gottes Treue. Und wenn wir darauf gegründet beten, gibt uns Gott die Gewissheit, dass er sein Wort erfülle. Und diese Gewissheit erfüllte die Israeliten. Und darum konnten sie Lob singen. Nicht durch das Lob wurde der Feind geschlagen, sondern Gott sagte, ich werde für euch streiten. Und darum konnten sie loben. Also wir dürfen die Verhältnisse nicht auf den Kopf stellen und nicht denken, Anbetung sei ein geniales Mittel, um irgendetwas zu bewirken. Und schließlich das noch, bevor wir uns einer nächsten Hauptfrage zuwenden. Die Anbetung soll Gott ehren, nicht den Anbeter beglücken. Es geht nicht darum, dass wir schöne Gefühle haben. Nun, es wird immer so sein, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir uns Gott ausliefern, dann wird das Ergebnis sein, dass sein Friede uns regiert. Aber das ist nicht der Zweck, den wir suchen. Wir suchen Gott, seine Ehre und nicht unser Wohlbefinden. Ich will dazu einen Vers lesen aus dem alttestamentlichen Gottesdienst. Das Prinzip verstehen wir aber ohne weiteres auf uns anzuwenden. 2. Mose Kapitel 30, der Vers 38. 2. Mose 30, der Vers 38. Es heißt auch von Vers 34 an, Gott gibt Anweisungen für das Räucherwerk, das auf dem goldenen Altar verbrannt werden sollte. Und das Räucherwerk ist ein Bild auf das Gebet, auf die Fürbitte und auf die Anbetung, die zu Gott aufsteigt. Und dann heißt es da im Vers 38, ja, wir lesen Verse 37 und 38. Und das Räucherwerk, das du machen sollst, nach dem Verhältnis seiner Bestandteile, sollte es euch, ihr es euch nicht machen. Also nicht für euren privaten Gebrauch. Heilig dem Herrn soll es sein, nur für ihn. Wer desgleichen macht, um daran zu riechen, der soll ausgerottet werden aus seinen Völkern. Hier sagt Gott gewissermaßen, das ist etwas, das ist nur für Gott, ist nicht für euch. Nicht damit ihr euch daran ergötzt. Die Anbetung ist für Gott. Gott zu verherrlichen, ihn zu ehren, nicht damit wir auf unsere Rechnung kommen und Hochgefühle miteinander zelebrieren können. Darum sehen wir im Buch der Offenbarung, wie die Heiligen im Himmel, sie beten Gott dann auch seiner Gerichte wegen. Und das kann man ja nur, wenn man versteht, dass es darum geht, dass Gott verherrlicht wird. Nicht, dass es uns gut geht. Und jetzt noch zum Schluss die Frage, weil das ja auch zum Thema gehört. Das Thema heißt ja genau ausformuliert Anbetung. Was ist Anbetung? Wie wird man ein wahrer Anbeter? Nun, ich sagte, ich glaube schon in der ersten Stunde, Anbetung ist nicht eine Gabe, also dass es besonders begabte Anbeter gibt und andere, die weniger begabt sind. Nein, wir sind alle dazu berufen, als Priester Gottes ihm zu nahen. Aber das heißt nicht, dass wir alle als Priester auch erwachsen sind. Und so ist das ein Dienst, in dem wir wachsen. Aber alle wachsen sollen. Wie können wir darin wachsen? Wie werden wir befähigt zur Anbetung? Nun, selbstverständlich gehört dazu ein ganzes Leben, ein ganzer Wandel im Glauben und im Gehorsam. Wir könnten jetzt das ganze Leben Abrahams uns ansehen. Gott ruft ihn, er ist gehorsam, er glaubt, er wandelt vor Gottes Angesicht. Und das alles gehört dazu, dass er am Schluss ein Anbeter ist. Oder Jakob, er lässt sich vom Herrn erziehen in seiner Schule. Dann hat Gott auch bestimmte Mittel uns in die Hand gegeben. Ja, Gott hat nicht sich uns in die Hand gegeben, aber Mittel in die Hand gegeben. Zum Wachstum, damit wir wachsen in seiner Erkenntnis, wachsen im Glauben und so auch wachsen und befähigt werden zur Anbetung. Und das wichtigste Mittel ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Wir haben ja gesehen, immer wieder gesehen, wie dort, wo Gott sich offenbarte, wo er redete, wo er handelte, wo er Menschen offenbar wurde, erschien, da haben Menschen ihn angebetet. Wo aber offenbart sich Gott deutlicher als in seinem Wort? Nirgends so deutlich wie in seinem Wort. Hier lernen wir ihn kennen, in seinem Wesen, in seinem Willen, in seinen Werken. Und darum müssen wir, wenn wir Anbeter werden wollen, dann müssen wir Bibelleser sein. Und das heißt wiederum, es muss uns schon einmal klar werden, was ist uns das Wichtigste im Leben? Ist es uns das Wichtigste, für den Herrn und seine Sache zu leben, zu seiner Ehre zu leben? Will ich als Priester Gottes auch erwachsen werden, sodass ich in Gottes Gegenwart treten kann und so seine Erlösungsabsicht erfülle? Dann muss ich ein Bibelleser werden. Und das heißt auch Prioritäten setzen. Dann beginnt man sich den Tag auch so einzuteilen, dass man sich sagt, ich stehe um die Zeit auf, damit ich Zeit habe, um vor Gottes Angesicht zu sein, in seinem Wort zu lesen und hier immer wieder seine Stimme zu hören, immer wieder die Augen geöffnet zu bekommen, dafür, wer er ist, wie er ist, was sein Wille ist, was seine Gedanken sind, was seine Ratschlüsse sind. Und indem ich in dieser Erkenntnis wachse, werde ich mehr und mehr zum Anbeter. Nun, wir können auch sagen, wir können nur anbeten durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wiederum wirkt aber in Verbindung mit Gottes Wort. Und so ist das Wort Gottes das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um uns zu lehren, sich uns zu offenbaren. Auch das Mittel, das der Heilige Geist verwendet, um an uns zu wirken. Der Heilige Geist wohnt in jedem Kind Gottes. Sonst wären wir nicht Kinder Gottes. Das steht in Römer Kapitel 8. In Römer Kapitel 8 steht, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Ja, da steht, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Nun wohnt der Heilige Geist in uns, dann sind wir Söhne Gottes. Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und durch diesen Geist, Vers 15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Eben durch den Geist bekennen wir, rufen wir, beten wir auch an, Abba, Vater. Durch den Geist Gottes verstehen wir, was wir sagen, wenn wir auf die Knie fallen und sagen, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann tut uns der Geist Gottes die Augen auf, er gibt uns Verständnis dafür, für diese Wirklichkeit, diese Wahrheit. Er ist der Vater. Er ist im Anfang. Alles geht von ihm aus. Er ist der Gute, der Geber aller guten Gaben. Nach seinem Willen hat er uns wiedergeboren. Er ist im Himmel. Er ist unsichtbar, aber er ist da, im Verborgenen. Er ist im Himmel. Er ist über uns, so wie eben der Himmel sich immer über uns spannt. Man kann nirgends hingehen und nachher nicht den Himmel über sich haben. Ist unmöglich. Und all das zeigt uns der Geist Gottes durch das Wort Gottes. Und so ist es der Heilige Geist, der uns befähigt, anzubeten. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Gewissheit gibt und der uns diese Wahrheit dann in uns wirksam macht, dass wir niederfallen, bekennen und auch danach leben. Jesus ist Herr. 1. Korinther 12, Vers 3. Es kann niemand sagen, Jesus ist Herr, als durch den Heiligen Geist. Nun, wenn wir wünschen, wenn wir begehren, dass Gottes Geist in uns wirke, dass er Freiheit habe, dann müssen wir Bibelleser sein. Dann müssen wir vom Wort Gottes getränkt sein. Dann müssen wir voll sein von Biblien. Nie gehört das Wort. Ja, Spurgeon schrieb das einmal von Bunyan, dass dieser Mann voll gewesen sei von Biblien. Wo man Bunyan auch ansteche, sprudeln Bibelverse aus ihm heraus. Ja, wir müssen, ja, das ist wirklich so. Und das sagt uns der Apostel Paulus. Er sagt, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnen soll. Und das kommt nicht anders zustande als dadurch, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen, in diesem Buch lesen, es fortlaufend lesen, darüber nachdenken, uns Notizen machen beim Lesen, auswendig lernen, darüber nachdenken, was wir gelernt haben. Auch nachts, wenn wir erwachen, haben wir dann Worte Gottes, über die wir nachdenken. Und so erfüllt uns dieses Wort und gleichzeitig erfüllt uns der Heilige Geist. Auf diesen Zusammenhang ist sehr häufig hingewiesen worden. Paulus sagt in Epheser 5, werdet voll Heiligen Geistes und nennt dann die Auswirkungen. Und im Kolosserbrief spricht er von der gleichen Sache, sagt dort aber nicht, werdet voll Heiligen Geistes, sondern seid werdet voll des Wortes. Und die Auswirkungen sind die gleichen. Also wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind wir auch vom Wort erfüllt. Und wir können auch sagen, wollen wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, dann müssen wir vom Wort Gottes erfüllt sein. Epheser 5, Vers 18. Werdet mit dem Geist erfüllt. Und dann das Ergebnis, reden zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singen und spielen dem Herrn in euren Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Kolosser 3 drückt es so aus, Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Also werdet voll des Wortes. Und dann die Ergebnisse, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade und dann auch danksagend Gott dem Vater durch ihn. Ja, das Wirken des Heiligen Geistes ist nötig. Sonst können wir ja nicht anbeten. Wir können nur im Geist anbeten. Das hat unser Herr uns gelehrt. Die wahren Anbeter beten im Geist an. Durch den Geist, im Geist. Der Heilige Geist öffnet uns auch die Ohren. Und wenn der Heilige Geist an uns wirkt, dann hören wir mit einmal, wie wir vorher nicht hörten. Dann hören wir gleiche Bibelworte, die wir schon oft gehört haben, aber dann haben sie diese göttliche, lebenwirkende Kraft, die sie vorher nicht hatten. Schlagen wir eine Stelle auf, die das sehr schön zeigt, wie der Heilige Geist uns die Ohren öffnet. Und zwar steht das in Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7, von Vers 32 an. Markus 7, Vers 32 und folgende. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der schwer redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge weg besonders und legte seine Finger in seine Ohren. Und er spützte und rührte seine Zunge an. Und gen Himmel blickend seufzte er und spricht zu ihm: Ephata, das ist, werde aufgetan. Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge wurde gelöst und er redete recht. Das einer, der kann nicht recht reden. Warum? Weil er nicht recht hört. Die Ohren sind zu. Und der Herr nimmt ihn und dann legt der Herr seine Finger in seine Ohren. Und der Finger des Herrn, das ist der Geist des Herrn. Das steht in Lukas 11. In Lukas 11 steht das, Lukas 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also der Geist Gottes öffnet ihm die Ohren. Und was ist das Ergebnis? Wenn die Ohren aufgehen, mit einem Mal reden wir recht. Ich war vor vielen Jahren in Kiew. Zum ersten Mal überhaupt dort. Und da war eine Konferenz und an dieser Konferenz haben alle Russisch geredet. Nichts verstanden. Wir hatten einen Übersetzer dabei, hat uns immer alles erklärt. Und dann steht einer vorne und redet. Und irgendwie, obwohl ich kein Russisch verstehe, außer ein bisschen, war es irgendwie seltsam, ganz seltsam. Es war ganz eigentümlich, wie der redete. Und dann hat mir eben mein Übersetzer, der neben mir saß, erklärt und gesagt, der Mann habe das Gehör verloren vor einigen Jahren, aber er könne immer noch reden, weil er einmal reden gelernt hätte. Und vieles von unserem Reden ist auch so. Wir können noch reden, weil wir es einmal gelernt haben, aber wir haben schon lange nicht mehr Gottes Stimme gehört. Und darum ist unser Reden irgendwie wie tot. Sie sind schon laut, aber irgendwie wie leblos, ganz eigentümlich. Und darum haben wir es nötig, dass Gottes Geist uns immer wieder die Ohren auftut und dass wir die Stimme des Herrn hören. Wir sehen das auch in Offenbarung Kapitel 1. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir hören. Offenbarung 1, Vers 10, Johannes auf der Insel Patmos. In der Verbannung. Und dann sagt er, Offenbarung 1, Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune. Das war genau das Ergebnis, das erste Ergebnis davon, dass der Heilige Geist ihn erfüllte, war, die Ohren gingen ihm auf. Und da hörte die Stimme des Herrn mit einem Mal so laut und so klar wie eine Posaune. Und wenn wir die Stimme des Herrn hören, dann löst sich die Zunge und dann können wir recht reden. Recht anbeten, recht beten und auch recht zu den Menschen reden von Christus. Und dann öffnet der Heilige Geist uns die Augen, den Herrn zu sehen. Ja, das geschriebene Wort ist die Offenbarung Gottes, aber diese Offenbarung, die geschriebene, hat ja keine Kraft, keine Wirkung auf uns, wenn Gottes Geist dieses Wort nicht wirksam macht, göttlich wirksam. Und so ist es durch den Heiligen Geist, dass wir in der Bibel, hier im geschriebenen Wort, die Herrlichkeit des lebendigen Wortes sehen. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Durch den Geist ist das Angesicht aufgedeckt und da sehen wir die Herrlichkeit des Herrn. Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen Gebet, und das ist das zweite Mittel neben Wort Gottes, Gebet, zwischen Gebet und Anbetung. Wenn wir nicht Beter sind, die wissen, was es heißt, vor Gott zu liegen, vor seinem Angesicht zu liegen, seinen Willen zu erfragen, seinen Willen zu erkennen, seinen Willen zu erbeten, die werden auch von dieser Wirklichkeit und Wahrheit nur schwach erfasst sein, dass alles nach Gottes Willen geschieht, dass er im Regiment ist, dass er über allem thront. Und darum wird auch ihre Anbetung sehr schwach sein. Und so sehen wir, dass Kraftlosigkeit in der Anbetung, das ist nur ein Symptom einer allgemeinen Krankheit. Einer allgemeinen, kränkelnden, geistlichen Konstitution. Und was wirklich tragisch ist, man empfindet irgendwie die Kraftlosigkeit, man merkt auch, es ist irgendwie fad und lahm alles zusammen. Und nachher meint man, man müsse der Sache Schwung geben durch bessere Musik, durch tollere Programme, durch farbigere Präsentationen. Das ist ein gigantischer Betrug. Die Mittel, die Gott uns in die Hand gegeben hat, sind durch nichts zu ersetzen. Gottes Wort und Gebet. Und das wird dazu führen, dass Gottes Geist uns immer mehr erfüllt. Und dann werden wir als Einzelne und als Gemeinde mehr und mehr zu Anbetern werden. Die Anbetung geht nie vom Menschen aus, das sollten wir auch bedenken und berücksichtigen. Es geht nicht vom Menschen aus, darum können wir sie auch nicht produzieren durch menschliche Mittel. Die Anbetung geht eben, wie wir jetzt wiederholt gesehen haben, von Gott aus. Der Heilige Geist befähigt uns zur Anbetung. Der Heilige Geist nimmt von dem, was Christi ist, und enthüllt es uns. Also es kommt uns etwas vom lebendigen Christus zu, und dann können wir anbeten. Johannes 16, Vers 14. Da heißt es vom Heiligen Geist, Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Anbetung geht eben von Gott aus. Sie ist in Gott, in Gottes Werken, Gottes Handeln begründet. Schauen wir einmal Offenbarung 19 an als einen Text, der uns zeigt, wie die vollendeten Heiligen im Himmel anbeten. Offenbarung 19. Verse 1 und 2. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, welche sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, das ist Anbetung. Und jetzt kommt die Begründung, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Das sind solche, die haben etwas am Herrn gesehen, an seinem Wirken, wie er ist und was er wirkt. Das begründet ihre Anbetung. Dann Vers 6. Ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge, wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, welche sprachen: Halleluja. Und jetzt kommt die Begründung. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. David sagt in Psalm 22, Vers 25, von dir kommt mein Lobgesang, von Gott her. Nun, es ist sicher so, dass wir besonders, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen am ersten Tag der Woche, das ist der besondere Anlass, wo wir als Gemeinde gemeinsam anbeten. Und was ist es, dass die Anbetung in unseren Herzen weckt und uns dazu drängt und befähigt? Ja, wir sehen den Sohn. Wir sehen ihn vor uns, wie er Mensch wurde. Wir denken daran, wie er als Mensch unter uns war, wie er handelte, wie er redete, wie er diesen Weg ging, den Gott, sein Vater, ihm gewiesen hatte, wie er im Tod den Fürsten dieser Welt, den Satan, den, der die Macht über den Tod hatte, niederrang. Und wie er in all seinem Leiden Gott ergeben blieb. Wir sehen all das vor uns, durch Gottes Wort uns vorgestellt. Und das lässt uns ihn anbeten. Zum Schluss will ich noch einige Gedanken zu dieser Frage anfügen. Anbetung und Gefühle. Haben Gefühle einen Platz im Glaubensleben und damit in der Anbetung? Nun, die Frage ist nicht überflüssig. Sie muss wirklich gestellt werden. Und wir müssen auch darüber nachdenken, welchen Stellenwert haben die Gefühle im Glaubensleben und damit auch in der Anbetung Gottes. Nun, es gibt Christen, die sind der Ansicht, dass die Intensität oder die Hitze der Gefühle, das sei der Gradmesser für die Echtheit der Anbetung. Je heißer und je intensiver die Gefühle, desto geistlicher müsse die Anbetung sein. Dann gibt es Christen, die sagen umgekehrt, dass man wahre Anbetung daran erkenne, dass sie ganz still verlaufe. Ganz ereignislos. Ganz ruhig. Ja, was ist richtig? Martin Lloyd-Jones, der für die englischsprachige Welt, oder mindestens sagen wir für die britischen Völker, für Nordamerika gilt es weniger, aber für die britischen Völker, im 20. Jahrhundert, ungefähr das war, was Spurgeon im 19. Jahrhundert, Evangelist, Lehrer. Und dieser Evangelist Martin Lloyd-Jones, von ihm berichtet sein Biograf Ian Murray in seiner zweibändigen Biografie über Lloyd-Jones, die es auf Deutsch nicht gibt. Ja. Lloyd-Jones sagt einmal, ich erinnere mich, wie während einer Großevangelisation, die vor Jahren in London stattfand, einer der führenden Männer in den kirchlichen Kreisen zu mir kam und mich fragte, ob ich sie schon besucht habe. Als ich verneinte, sagte er, es ist ganz wunderbar. Immer wieder betonte er, es ist ganz wunderbar. Zu Hunderten kommen Leute nach vorne. Keine Emotionen, verstehen Sie? Wunderbar. Und immer wieder sagt er, keine Emotionen. Das war für ihn das Wunderbare an der ganzen Sache, dass die Menschen dem Aufruf folgten und ganz ohne Emotionen nach vorn gingen. Nachdem Martin Lloyd-Jones einen Abend dieser Evangelisation besucht hatte, konnte er bestätigen, dass alles ganz ruhig und ohne Gefühlsausbrüche verlief. Aber das führte ihn zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Weder in der Bibel noch aus der ganzen Kirchengeschichte wusste er von irgendeiner Periode, in welcher der Heilige Geist in Kraft gewirkt hätte und die von der Kraft des Geistes Ergriffenen ganz emotionslos geblieben wären. Kann ein Mensch, fragte er, sich selbst als einen unter Gottes Verdammungsurteil stehenden Sünder sehen und gefühllos bleiben? Kann jemand in die Hölle blicken ohne Emotionen? Kann jemand die Donner des Gesetzes hören und dabei nichts fühlen? Oder umgekehrt, kann man wirklich die Liebe Gottes in Christus betrachten und dabei keine starken Gefühle haben? Und das ist sicher so. Wir können doch nicht einen blutenden und verblutenden Sünderheiland durch Gottes Geist vor Augen gestellt bekommen und dabei ganz kühl bleiben. Geht gar nicht. Jonathan Edwards, den ich schon zitierte, der im 18. Jahrhundert in Neuengland lebte, er schrieb eine Abhandlung von mehreren hundert Seiten mit dem Titel The Religious Affections, die religiösen Empfindungen oder Zuneigungen oder Gefühle, wie man das auch übersetzen kann. Nun, es war so, die große Erweckungsbewegung, die durch Jonathan Edwards zusammen mit Georg Whitfield durch Amerika, Nordamerika gegangen war, die hatte nach einigen Jahren, als sich die Feinde der Erweckung ein wenig erholt hatten und ihre Kräfte gesammelt hatten, sehr viel Kritik erfahren. Und vor allem hat man besonders das angegriffen und kritisiert, dass da solche starken Gefühlsausbrüche da seien, dass Menschen weinten, zusammenbrachen unter der Wirkung der Verkündigung. Und man sagte, also das sei ein ganz deutlicher Beweis dafür, das sei die reinste Schwärmerei und habe gar nichts zu tun mit einem geistlichen Werk Gottes. Und darum musste Jonathan Edwards diese Sache einmal untersuchen. Und das Ergebnis seiner Untersuchungen, seiner biblischen Untersuchungen, war eben dieses Buch The Religious Affections. Er geht dort von 1. Petrus 1, Vers 8 aus. Und dort steht, 1. Petrus 1, Vers 8, dort heißt es, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, und welchen glaubend ohne ihn, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Von diesem Vers ging er aus, um seine These zu belegen, die da lautet, True religion in great part consists in holy affections. Wahre Religion besteht zu einem großen Teil in heiligen Empfindungen. Die Heilige Schrift ortet Religion, so sagte man damals für Glaubensleben, die Heilige Schrift ortet Religion sehr viel in den Empfindungen oder Zuneigungen wie Furcht, Hoffnung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Kummer, Dankbarkeit, Mitleid, Eifer. Zu diesen heiligen Empfindungen, so nennt er sie, Holy Affections, betonte Edwards jedoch, und das muss man beachten, dass sie durch die Erkenntnis der Wahrheit über Gott, seines Wesens und seiner Werke geweckt werden müssen, wenn sie zu Recht heilig heißen sollen. Also heilige Empfindungen werden geweckt durch die Erkenntnis der Wahrheit über Gott, über sein Wesen und über seine Werke. Seine Betonung auf die Empfindungen oder seine Betonung der Empfindungen geschah nie auf Kosten des Verstandes. Also er war ja jemand, der immer sehr systematisch dachte und seine Argumente ganz logisch aufbaute. Leute, die unter seiner Verkündigung standen, die sagten, er war kein großer Redner, kein großer Rhetoriker. Er hatte meistens die Predigt aufgeschrieben, sein Manuskript, hielt sich sehr eng daran und sprach ziemlich ebenmäßig, ohne die Stimme stark zu modulieren, bewegte sich fast nicht beim Reden. Und in dem Sinn, sagte jemand, sei er kein großer Prediger gewesen, aber... Das sagte der Gleiche, wenn man ihn aber daran misst, wie er es verstand, durch die Argumente jemanden vollständig zu bezwingen durch die Kraft der Wahrheit, dann kenne er keinen zweiten Prediger seinesgleichen. Wenn nun die Wahrheit über Gott, die Wahrheit seines Wortes uns ergreift, uns überwältigt, ja, dann werden die Ergebnisse heilige Gefühle, Empfindungen, Emotionen sein, ganz gewiss. Nun, die Heiligen, denen wir im Alten Testament begegnen, das waren Menschen von tiefen Empfindungen, auch die Heiligen, denen wir im Neuen Testament begegnen. Paulus spricht von Tränen, David hat oft Tränen vergossen. Paulus spricht von Frohlocken, David hat oft frohlockt. Ebenso Abraham, er sah meinen Tag, sagt Christus, und frohlockte. Und so ist es sicher falsch, den Ausdruck starker Gefühle zu verurteilen. Aber ebenso falsch ist es, allein an den erkennbaren Gefühlen ablesen zu wollen, ob Anbetung echt sei oder nicht. Wenn nun eine Seele vor Gott gestellt wird, dann kann das Ergebnis das sein, wie bei einem Hiob, Hiob 39, Vers 4, er verstummt. Er ist so überwältigt von Gottes Reden. Er verstummt und sagt kein Wort mehr. Ich lege meine Hand an meinen Mund und sage nichts mehr. So erschrocken, Das kann eine Folge sein von einer Offenbarung Gottes und damit Ausdruck echter Anbetung. Oder es kann einer unter dem Eindruck der Heiligkeit Gottes wie tot niedersinken. Das war bei Johannes der Fall. Dann hört man, sieht man gar nichts mehr von ihm. Und so wird die Seele, die vor Gott gestellt wird, manchmal stille werden und erkennen, dass Gott der Herr ist. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Oder sie wird in lautes Lob ausbrechen. Das Entscheidende ist, die Anbetung ist die Antwort der Seele auf Gottes Wirken an ihr und Gottes Reden zu ihr. Zudem ist es auch eine Frage des Temperaments, wie ein Gläubiger darauf antwortet. Es ist auch eine Frage des öffentlichen Takts. Bei uns gehört es sich nicht, dass man in der Öffentlichkeit tanzt, umfällt, einander umarmt und so weiter. Wenn du in der Kammer vor Gott im Gebet von der Gegenwart Gottes so überwältigt wirst, dass du jauchzen willst, auf den Boden dich wirst und jauchst, ja, dann mach das, wenn du allein bist. Aber ganz sicher nicht in den öffentlichen Zusammenkünften. Das ist anstößig. An solche Dinge muss man auch denken. Es ist ein biblisches Prinzip, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen Dingen, die daheim rechtens sind und in den Zusammenkünften nicht rechtens sind. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, dass es nicht recht ist, dass Leute in die Gemeinde kommen bei den Liebesmahlen, dass sie dann so zulangen, dass sie so viel essen, die anderen bekommen nichts und dann sind sie noch betrunken. Wenn du zu Hause so viel isst und ein bisschen zu viel trinkst, ist auch schlimm genug, schändlich genug, aber dann mach's zu Hause. Mach's zu Hause. Ganz sicher nicht, wenn die Heiligen zusammenkommen. 1. Korinther 11. Oder er sagt auch, wenn Frauen Fragen stellen, nicht in den Zusammenkünften der Heiligen. Zu Hause ist es in Ordnung, aber nicht in den Zusammenkünften der Heiligen. Paulus unterscheidet zwischen Dingen, die in der Öffentlichkeit und die zu Hause je ihre Angemessenheit haben. Nun, es ist in Erweckungszeiten zwar vorgekommen, dass eine ganze Versammlung gleichzeitig von so heftigen Gefühlen ergriffen wird, dass sie in lautes Jauchzen ausbricht. Georg Whitfield hatte einen sehr treuen Mitarbeiter. Das war sein treuster Mitarbeiter. Das war Howell Harris. Und dieser Howell Harris war Zeitgenosse eines anderen walisischen Predigers, eines gewissen Daniel Rowland. Von ihm sagen, er sei der größte Prediger, den Wales je hervorgebracht habe. Einige sagen, dass er auch mit Whitfield verglichen werden kann. Und es geschah zuweilen unter der Verkündigung dieses Daniel Rowland, dass die Zuhörer von der Wirklichkeit, der Herrlichkeit Gottes so ergriffen wurden, dass sie alle miteinander aufsprangen und riefen, Herrlichkeit! Nun, wir sollten darüber nicht die Nase rümpfen. Aber, und dieses Aber ist gewichtig, wenn man meint, man müsse das auch machen, weil das ein Zeichen von Erweckung sei, dann ist das nur peinlich. Und ein beklemmendes Gefühl geradezu bekommen wir, wenn man versucht, solche Begeisterung mit psychologischen Mitteln zu erzeugen, mit gruppendynamischen Mitteln, dann wird's regelrecht abstoßend bis gotteslästerlich. Das dürfen wir nicht tun. Nun, wir haben inzwischen sicher verstanden, im Glaubensleben hängt alles an unserer Beziehung zum lebendigen Gott, so auch in der Anbetung. Und so wollen wir ihn suchen, an ihm wollen wir hangen, seine Stimme wollen wir hören. Stehen wir vor ihm, haben wir seine Stimme gehört, dann wird unsere Anbetung, ob laut oder leise, immer richtig sein.